Willkommen zum Friedensforum in Lora International zur Sendung der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen DFGVK. Bei uns geht es heute um eine Bedrohung, die von vielen Menschen immer noch nicht ernst genommen wird, obwohl sie inzwischen offensichtlich geworden ist, die Bedrohung durch den Klimawandel. Welche Folgen dieser Wandel haben wird, wenn wir nicht gegensteuern, lässt sich am Beispiel Deutschland zeigen, sagt Dr. Philipp Bedal, Referent beim Umweltinstitut in München.
Auch in Deutschland wird sich das Wasserrisiko zunehmend verstärken. Das ist auch das, was wir in den letzten Jahren ja beobachten. Dürresommer, Hitzesommer ist ja, denke ich, für alle ein Begriff. Nach zwei Dürresommern haben wir diese Situation in Deutschland, dass sich diese Dürresommer, Hitzesommer weiterhin häufen werden und immer häufiger und auch immer stärker auftreten. Das heißt, diese Maximalwerte von 42 Grad oder 40 Grad, die wir erreicht haben, das wird keine Seltenheit mehr sein, sondern das, was prognostiziert wird, ist für 2050, dass wir da Hitzerekorde haben, die dann bei 45 Grad liegen, wenn wir jetzt nicht vorbeugen.
Deutschland ist selbstverständlich nicht allein vom Klimawandel betroffen. In dieser Sendung geht es deshalb auch darum, welche Folgen der Klimawandel in anderen Teilen der Welt hat, vor allem im globalen Süden. Außerdem beschäftigen wir uns damit, auf welche Weise die Aktivitäten des Militärs das Klima schädigen. Und schließlich widmen wir uns der Frage, was wir tun können, um die Klimaveränderungen zu begrenzen. All dies in einem ausführlichen Interview mit Dr. Bedal vom Umweltinstitut in München und in Ausschnitten aus einer Veranstaltung zum Thema Militär und Klima. Titel unserer Sendung: Bedrohlicher Wandel, warum sich die Klimakrise immer weiter verschärft. Am Mikrofon in der nächsten Stunde Harald Will. Bei der Pariser Klimakonferenz hat sich die internationale Staatengemeinschaft dazu verpflichtet, den CO2-Ausstoß so zu vermindern, dass die Durchschnittstemperatur auf der Erde höchstens um 2 Grad steigt, möglichst um nicht mehr als 1,5 Grad. Wenn man sich aber die Entwicklung der CO2-Emissionen anschaut, sind wir weit davon entfernt, dieses Ziel zu erreichen. Frage an Philipp Bedal vom Umweltinstitut in München: Was droht, wenn alles so weiterläuft wie bisher und die Emissionen nicht deutlich reduziert werden?
Aktuell steuern wir auf eine Welt mit 3 Grad Erwärmung zu. Das heißt, wenn wir uns anschauen, wofür sich die Länder mit dem Pariser Klimaabkommen verpflichtet haben, das ist ja 1,5 Grad, da soll es begrenzt werden, die globale Erwärmung. Das, was bisher aber vorgelegt wurde an politischen Maßnahmen, läuft eben auf 3 Grad Erwärmung hin. Das heißt, Klimaschutz ist wirklich weit entfernt von dem, was tatsächlich passiert. Und was bedeutet das jetzt für Natur und Mensch? Also ich denke, das klingt nach einem kleinen Unterschied, 3 Grad Erwärmung. Aber in der Realität ist das eine Welt, wie wir sie bisher nicht kennen. Eine vollkommen andere Welt mit Hitzewellen, Dürreperioden, Meeresspiegelanstieg, einfach Extremwetterereignissen, die wir regelmäßig beobachten werden. Also das heißt Tropenstürme eben oder Überschwemmungen. Wir werden an vielen Orten mit Wasserknappheit umzugehen haben. Und das sind alles erstmal sozusagen die Fakten. Und für die Natur bedeutet das, Ökosysteme werden vernichtet, Arten sterben. Aktuell gab es eine Presseberichterstattung über eine Studie, die prognostiziert, bis 2050 werden wir ungefähr ein Drittel der Arten verlieren. Die werden aussterben. Und das hat natürlich auch Folgen für den Mensch und für die Gesellschaften. Konfliktsituationen werden sich verschärfen. Militärische Auseinandersetzungen drohen auch, dass die zunehmen. Auseinandersetzungen um Ressourcen wie Wasser. Das heißt, mit der Klimakrise steht nicht bloß die Situation der Umwelt zur Disposition, sondern auch am Ende auch die Frage, wie wir uns als Gesellschaft organisieren, ob demokratisch organisierte Gesellschaften haltbar sind. Und dafür müssen wir uns als Klimagerechtigkeitsbewegung einsetzen.
Auf die Konflikte kommen wir nachher noch zu sprechen, ausführlicher. Woran liegt es denn, dass die Emissionen aufs Ganze gesehen weiter steigen? Sind denn die Industrieländer vor allem dafür verantwortlich oder auch sogenannte Schwellenländer wie zum Beispiel jetzt China, Indien und Brasilien?
Also aktuell steigen die Emissionen, da haben Sie vollkommen recht. Also wir haben gerade jetzt im Jahr 2019, im letzten Jahr, immer noch einen Anstieg von 0,6% der Emissionen. Also in einer Zeit, wo wir eigentlich auf netto null Emissionen steuern müssten, haben wir immer noch global gesehen, absolut in der Summe, einen Anstieg. Der Anstieg ist etwas gebremst, wegen einem auch gebremsten Wirtschaftswachstum im Vergleich zu den Vorjahren. Aber absolut gesehen wurden eben 2019 immer noch 37 Milliarden Tonnen Kohlendioxid, CO2, Treibhausgas emittiert.
Kann man da irgendeine Vergleichsgröße nennen? Also das klingt gewaltig, aber man hat natürlich keine genaue Vorstellung, was bedeuten 37 Milliarden Tonnen CO2?
Also wenn wir hier über das Münchner Kohlekraftwerk HKW Nord sprechen, wo es ja vor ein paar Jahren einen Bürgerentscheid gab, wo es um die Stilllegung ging und das jetzt auch von der Stadt ja entsprechend umgesetzt wird, da geht es um Treibhausgasemissionen im 5- bis 6-stelligen Bereich jährlich. Das einfach so im der Relation. Und hier sprechen wir über Milliarden Tonnen. Das heißt, da müssen wir noch ein paar Nullen anhängen. Zu Ihrer Frage. Sie hatten ja gefragt, wer ist eigentlich für diesen Anstieg verantwortlich? Und da gibt es natürlich die Industrieländer, die spielen immer noch eine zentrale Rolle. Aber auch die Schwellenländer, gerade Länder wie Brasilien, Russland, China, Indien, die da jetzt zunehmend auch mit Emissionen nachlegen. Nur müssen wir uns da immer drei Punkte vergegenwärtigen. Also die Industrieländer sind einfach in Bezug auf die absoluten, die historischen Emissionen, also das, was in der Gesamtsumme seit Beginn der Industrialisierung in der Mitte des 18. Jahrhunderts emittiert wurde, auf einen der Top-Plätze. Da kommen auch die Schwellenländer noch nicht ran. Der zweite Punkt ist, das, was an Emissionen in Ländern wie China beispielsweise emittiert wird, sind oft irgendwo sogenannte ausgelagerte Emissionen für Produkte, die am Ende in den Industrieländern konsumiert werden und insofern eigentlich, könnte man sagen, auch ausgelagerte Emissionen der Industrieländer sind. Und der dritte Punkt, der auch ganz wichtig ist, ist, dass auch wenn absolut gesehen die Schwellenländer von den Treibhausgasemissionsmengen im Jahr an die Industrieländer heranrücken, sind die Pro-Kopf-Emissionen immer noch deutlich unterschiedlich und das auch gerade
in den Schwellenländern deutlich niedriger.
Deutlich niedriger. Also einfach so ein paar Zahlen. In den USA lag das im Jahr 2017, habe ich hier Zahlen, bei 15,7 Tonnen pro Kopf im Jahr. Deutschland liegt da auch noch recht weit vorne mit 9,6 Tonnen pro Kopf. Und China liegt bei 7,2 und damit auch eigentlich nur bei der Hälfte von dem, was so ein durchschnittlicher, wenn es das gibt, US-Bürger ausstößt.
Jetzt sagen Wissenschaftler, dass die Veränderungen des Klimas schneller vor sich gehen, als man bis vor einiger Zeit noch gedacht hat. Lässt sich das irgendwie konkret festmachen? Welche Indikatoren gibt es da für diese Entwicklung?
Also diese gravierenden Änderungen, die wir beobachten, die waren lange Zeit ja irgendwie eher so eine theoretisch denkbare Möglichkeit. Das wurde irgendwie als was behandelt, was in der weiten Ferne liegt, nichts, was wirklich real greifbar ist. Und das ist was, was wir jetzt in den letzten Jahren zunehmend beobachten, dass diese gravierenden Änderungen wirklich Realität werden. Da gibt es einige Beispiele, Indikatoren, wie Sie sagen, wo man das auch festmachen kann. Also beispielsweise taut die Arktis und die Permafrostboden, also Böden, die Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende eigentlich dauerhaft über alle Jahreszeiten gefroren waren, tauen da mit rasender Geschwindigkeit auf und dieses Schmelztempo übersteigt das, was bisher prognostiziert wurde, sondern man ist da eigentlich bei einem Punkt, der eigentlich erst für 2090 erwartet wurde.
Was ja auch wieder Rückwirkungen hat, denn wenn diese Böden auftauen, bedeutet das, dass der Klimawandel dadurch nochmal angetrieben wird. Ist das richtig so?
Nicht nur dort angetrieben, durch das Auftauen der Permafrostböden wird Methan freigesetzt und Methan ist ein sehr, sehr wirksames Treibhausgas und hat dann sozusagen so einen Feedback-Effekt, dass dann eben der Treibhauseffekt, die globale Erwärmung, nochmal verstärkt wird. Aber wir haben auch weitere andere Beispiele, also auch in Grönland taut das Eis, da sind wir auch schon über die, ich sage jetzt mal, konservativen Prognosen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hinaus bei einem Stand, der eigentlich für 2070 erwartet wurde. Und in der Antarktis schmelzt jetzt nicht nur das westantarktische Eisschild, sondern auch das ostantarktische, was lange Zeit irgendwo als stabil prognostiziert wurde. Auch da haben wir schon einen Schmelzprozess erreicht. Das heißt, das, was uns diese ganzen Beispiele zeigen, ist, die Natur verhandelt nicht. Und wir müssen als Menschen, als Gesellschaften versuchen, die verschärfte Klimakrise da vorzubeugen und zu verhindern.
Jetzt haben wir vorhin schon benannt, dass nach dem Pariser Klimaabkommen das 1,5 bzw. 2-Grad-Ziel das anzustrebende ist. Ist denn dieses Ziel überhaupt noch erreichbar? Und wenn ja, wie massiv müssten denn die Emissionen sinken, dass man es erreichen kann?
Also ich denke, wir sind an einem gewissen Punkt, wo sich die Frage stellt, ob wir es erreichen können. Wenn wir es erreichen wollen, müssen wir sehr, sehr ambitioniert handeln und die nötigen Maßnahmen ergreifen. Das heißt, 1,5 Grad Erwärmung, beziehungsweise es geht ja eigentlich um eine Begrenzung, es soll nicht wärmer werden als 1,5 Grad. Das würde bedeuten, dass die Treibhausgasemissionen schon bis 2020 den Höhepunkt erreichen und danach dann wirklich rapide absinken.
Also dieses Jahr müsste der Höhepunkt erreicht sein.
Genau, und dass bis 2030 dann auch die Hälfte des heutigen Ausstoßes an Emissionen erreicht wird. Was die Bundesregierung an Plänen auf dem Tisch liegen hat, das ist weit entfernt von dem. Und gerade wenn wir uns Deutschland anschauen, vielleicht da auch nochmal einen Blick, da müssten die Emissionen bis 2035 auf netto null sein. Das heißt, es darf nicht mehr emittiert werden, als durch natürliche Senken wieder gebunden wird. Auch da ist die Bundesregierung weit entfernt. Wenn davon was gesprochen wird, dann heißt es netto null bis 2050. Und das ist natürlich außerhalb jeglicher Diskussion, wenn wir uns an den Fakten orientieren.
Die Voraussagen zum Fortschreiten des Klimawandels müssen zum Teil revidiert werden. Denn die globale Erwärmung geht in einigen Weltgegenden weitaus schneller voran als bisher angenommen. Wir haben es vorhin gehört. Das heißt, die Prognosen zur Erderwärmung waren zu optimistisch. Und zwar in Bezug auf die Zeit, die uns noch zur Verfügung steht, um negative Folgen des Klimawandels zu vermeiden oder wenigstens zu begrenzen. Umso verstörender ist, mit welcher Ignoranz und Dickfälligkeit große Teile der Politik auf die Warnungen der Wissenschaft reagieren. Das Verhalten der Bundesregierung, die statt eines Maßnahmenpakets für wirksamen Klimaschutz nur ein winziges Klimapäckchen auf den Weg brachte, ist dafür nur ein Beispiel. Unter diesen Umständen scheint es sehr fraglich, ob die Erderwärmung noch auf 1,5 bzw. 2 Grad zu begrenzen ist. Was meint Philipp Bedal vom Umweltinstitut in München? Müssen wir dieses Ziel ehrlicherweise nicht einfach abschreiben?
Ja, intellektuell gibt es die Gefahr, dass man in diese Richtung abschweift. Ich würde sagen, noch haben wir die Chancen, das zu verändern. Wir haben die Möglichkeiten, gerade bei der Energiewende, beim Umbau von gesellschaftlichen Sektoren wie Energie, Verkehr, Mobilität oder Landwirtschaft, viel, viel mehr zu erreichen als das, was bisher getan wurde. Das ist wirklich Luft nach oben. Und ich würde da vielleicht mit in so einer etwas Abwandlung von Angela Merkels Zitat, Politik ist das Mögliche, doch sagen, irgendwie Politik ist eben das Nötige möglich zu machen. Und das ist das Ziel. Und ich habe es noch nicht aufgegeben. Und es ist jetzt eben gerade wichtig, in den nächsten Jahren das Ruder rumzureißen. Weil ansonsten stellt sich natürlich die Frage, ist 1,5 Grad überhaupt noch realistisch?
Sie haben jetzt gerade das Ziel Netto Null erwähnt. Fridays for Future in Deutschland zum Beispiel fordert das auch, dass bis 2035 das Ziel Netto Null erreicht wird, also die Atmosphäre in der Summe nicht mit mehr CO2 belastet wird. Sind denn diese Ziele dann ausreichend oder müsste man sagen, es ist notwendig, noch mehr Maßnahmen zu ergreifen?
Ja, Fridays for Future fordert ja ganz stark die CO2-Steuer und den Kohleausstieg. Das sind wichtige Punkte, aber effektiver Klimaschutz kann sich nicht darauf begrenzen. Effektiver Klimaschutz ist eine Gesellschaftsaufgabe und das bedeutet eben, alle Gesellschaftssektoren auch in den Blick zu nehmen. Wir müssen auch die Verkehrswende einleiten, wir müssen im Gebäudesektor die Wärmedämmung voranbringen und natürlich auch als einzelner Mensch unser individuelles Verhalten anpassen, auch wenn es in erster Linie natürlich darum geht, die politischen Rahmenbedingungen zu verändern.
Wie ist das mit dem Kohleausstieg? Der soll nach den Beschlüssen der Bundesregierung bis 2038 stattfinden. Fridays for Future fordert zum Beispiel, dass er bis 2030 vollzogen sein soll. Wie sehen Sie das?
Ja, 2038 ist hier auch wieder abseits jeglicher Diskussion, wenn wir uns die Fakten anschauen. Ein Kohleausstieg müsste deutlich früher abgeschlossen sein. Es kann nicht sein, wie es die Bundesregierung plant, dass, wenn alles schlecht läuft, wir Mitte der 30er Jahre noch ungefähr die Hälfte der Braunkohlekraftwerke, die jetzt im Betrieb sind, im Betrieb haben. Ein effektiver Kohleausstieg, der ja auch eine internationale Ausstrahlwirkung hat, der sieht anders aus. Da brauchen wir einen Ausstieg, der auch bis 2030 schon wirklich effektiv Kraftwerke stilllegt, in der größeren Menge.
Wenn es um den Klimaschutz geht, dann hören wir immer, es muss in allen möglichen Bereichen angesetzt werden. Das haben Sie jetzt eben auch nochmal erläutert. Man muss ansetzen bei der Energieversorgung, beim Verkehr, bei der Industrieproduktion. Nur ein Bereich bleibt in der Regel ausgespart, nämlich das Militär. Dabei tragen die Armenier sehr massiv bei zum Ruin des Klimas, wenn man das mal so sagen will. Sie tragen bei durch die Kriege, die sie führen und durch den laufenden militärischen Betrieb. Da wird dann jede Menge CO2 freigesetzt. Man hat so den Eindruck, dass dieses Problem auch von der Klimaschutzbewegung noch nicht so richtig erkannt ist. Müsste man dieses Problem nicht klarer und deutlicher ansprechen, thematisieren?
Also ich würde da zustimmen, Militär ist tatsächlich ein sehr, sehr wesentlicher, bedeutender Akteur beim Klimawandel. Und es gibt eine Studie von britischen Universitäten, die zeigt, dass allein das US-Militär schon so viel Treibhausgasen emittiert wie Länder wie Portugal, Schweden oder Dänemark. Und wenn man das im Ländervergleich sieht, also wenn man sagen würde, das US-Militär ist ein Nationalstaat, dann wäre das US-Militär an 47. Stelle einer Liste der Top-Emittenten. Das heißt also, das Militär hat eine relevante Rolle bei der Verursachung von Treibhausgasen. Das liegt vor allem an diesen ganzen logistischen Lieferketten, die hinter dem Militär stehen. Und wenn wir jetzt diese Studie von den britischen Universitäten anschauen, da geht es auch allein nur um den Kraftstoffverbrauch, der direkt stattfindet. Also jetzt keine Produktion von Waffen, die irgendwie im Hintergrund steht. Das heißt, Militär ist ein wesentlicher Klimawandeltreiber. Und insofern ist es natürlich wichtig, dass auch die Klimabewegung sich diesem Thema annimmt. Ich würde tatsächlich auch sagen, es ist ein Thema, das gegenüber dem Kohleausstieg oder der Verkehrswende eines ist, das nicht so im Fokus steht. Insofern ist es viel auch sehr begrüßenswert, dass beispielsweise jetzt ja auch hier bei der Münchner Sicherheitskonferenz Klimaaktivistinnen zusammen mit Friedensbewegten auf die Straße gingen und sich für Klimagerechtigkeit aussprachen. Das ist wichtig. Nicht nur, weil Militär ein Treiber ist vom Klimawandel, sondern auch, weil wir in einer verschärften Klimakrise auch mit einer militarisierten Gesellschaft ja umgehen müssen, die da droht und eine Klimagerechtigkeitsbewegung eben dem vorbeugen muss.
Mit der Klimakrise ist eine zusätzliche Aufgabe auf die Friedensbewegung zugekommen. Auch sie muss auf die bedrohlichen Klimaveränderungen hinweisen und sie muss dabei mit der Umwelt- und Klimaschutzbewegung an einem Strang ziehen. Unter anderem geht es darum, auf die Militärs als wichtige Mitverursacher des Klimawandels aufmerksam zu machen. Bisher wird das Thema Militär und Klima allerdings wenig beackert. Das betrifft auch diejenigen, die sich sonst kritisch mit dem Militär auseinandersetzen. Dabei gibt es inzwischen einiges an Material darüber, wie klimafeindlich militärische Aktivitäten sind. Solches Material kommt zum Beispiel von der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen, abgekürzt IMI. Die Informationsstelle hat eine ganze Reihe von Studien herausgegeben, die sich mit der Rolle der Militärs beim Klimawandel beschäftigen. Auf dieses Material stützte sich Walter Listl vom Münchner Friedensbündnis als Referent einer Veranstaltung im letzten November. Die Veranstaltung im Eine Welthaus trug den Titel Rüstung, Krieg und Militär – Klimakiller Nummer 1. Hier ein Ausschnitt aus dem Vortrag von Walter Listl.
Ein wenig beachteter Zusammenhang in der aktuellen Debatte um Klimaschutz ist die Wirkung von Militär, Kriegseinsätzen und deren Folgen für das Klima. Das Thema Krieg als Klimakiller behandelt eine IMI-Studie 2019. Darin heißt es, Krieg und Militär gehören zu den größten Verbrauchern von Energie und anderen Ressourcen. So ist der Treibstoffverbrauch beispielsweise von Kriegsflugzeugen und Kriegsschiffen enorm, entsprechend auch die Emissionen. Einige Beispiele. Ein Eurofighter verbraucht ca. 70 bis 100 Liter Kerosin pro Minute. Allein auf der Base Ramstein finden derzeit 30.000 Starts und Landungen jährlich statt. Dabei werden jährlich 1,35 Milliarden Kubikmeter klimaschädliche Abgase freigesetzt. Der Großtransporter Galaxy verbraucht allein beim Start 3.500 Liter Treibstoff. Damit könnte ein Diesel-Pkw 35.000 Kilometer weit fahren. Amerikanische Kampfjets, Transporter und Kriegsschiffe brauchen Unmengen von Treibstoff und verursachen gleich viel CO2 wie die gesamte Schweiz. Flottenverbände kreuzen im Mittelmeer, Atlantik, Pazifik und dem Persischen Golf, dem Roten Meer und dem Indischen Ozean. Das US-Militär ist global präsent. Es gibt kaum einen wichtigen Konflikt, an dem es nicht in irgendeiner Weise beteiligt ist. Das kostet viel Geld und ist mit gewaltigem logistischen Aufwand und einem enormen CO2-Ausstoß verbunden. Die US Air Force hat mit 4.000 Kampf- und Transportflugzeugen mehr Flugzeuge als alle zivilen Fluggesellschaften der USA zusammengenommen. Nachfolgend zitiere ich unter anderem aus einer Studie, die ich sehr empfehlen kann. Kann man bei IMI runterladen, das US-Militär auf Kriegsfuß mit dem Klima von Mark Werner, in dem unter anderem Studien der Uni Boston und der Brown-Uni der USA zitiert werden. Auch die Seestreitmacht der USA ist ein gewaltiger Klimasünder, heißt es in dieser Studie. Die US-Navy nutzt mehr als 180 Kernreaktoren, um U-Boote und Überwasserschiffe anzutreiben. Und obwohl Atomreaktoren keine direkten Kohlendioxidemissionen erzeugen, erfordern die Prozesse zum Abbau und zur Raffinerie von Uranerz und zur Herstellung von Reaktorbrennstoff massive Energiemengen. Nukleare U-Boote und Schiffe haben einen gewaltigen CO2-Fußabdruck und sind vor allem im Kriegsfall schwimmende Atombomben. Im Juni 2019 belegte eine Studie der Brown University, dass das US-amerikanische Militär als weltweit größter Einzelverbraucher von aus Erdöl hergestellten Treibstoffen auch einer der größten Erzeuger der Treibhausgase sind. Auch dazu einige wenige Beispiele. Zitiere aus dieser Studie. Das US-Militär benötigte im Jahr 2017 jeden Tag 42,9 Millionen Liter Öl. Dabei wurden mehr als 25 Millionen Tonnen Kohlendioxid emittiert. Da überrascht es auch kaum, dass die US-Regierung darauf gedrängt hat, dass die militärbedingten Emissionen aus dem im Jahr 1997 unterzeichneten Kyoto-Protokoll auszuklammern sind. Unter dem Druck der USA gelang es dem Verhandlungsteam, Ausnahmen fürs Militär von allen erforderlichen Reduzierungen der Treibhausemissionen zu erreichen. Und obwohl die USA das Kyoto-Protokoll nie ratifiziert haben, blieben diese Ausnahmen für die anderen Unterzeichnerstaaten bestehen, da die USA in der Zwischenzeit schriftlich ihren angestrebten Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen bestätigt haben, entfällt für das US-Militär jegliche Dokumentationspflicht bezüglich ihrer Treibhausgasemissionen. Kriege verheeren fragile Ökosysteme, die von entscheidender Bedeutung sind für die Erhaltung menschlicher Gesundheit. Jeder Krieg bedeutet grundsätzlich Zerstörung der Umwelt durch Bombardierung und Einsatz von Kampfmitteln. Ich nenne drei Beispiele. Im Gazastreifen, einer Region, die zwischen 2008 und 2014 große Angriffe durch das israelische Militär erlitten hat, hat Israel Kläranlagen und Kraftwerke bombardiert. Die Folge: 97% des Frischwassers von Gaza ist durch Salz und Abwasser kontaminiert und so für menschlichen Verzehr nicht mehr geeignet. Zweites Beispiel: im Jemen hat die von den Saudis angeführte Kriegskoalition durch die Bombardierung der Infrastruktur eine unvergleichliche humanitäre und ökologische Katastrophe verursacht. Die jüngsten Meldungen besagen, im Jemen werden jeden Tag 2000 Cholerafälle gemeldet. Das dritte Beispiel: als sich irakische Streitkräfte aus Kuwait zurückzogen, setzten sie über 650 Ölquellen in Brand und beschädigten fast 75 weitere, die dann Rohöl durch die Wüste in den Persischen Golf ausspuckten. Schätzungsweise sind 1,5 Milliarden Barrel Öl in die Umwelt abgeflossen. Also das Töten des Militärs erfolgt nicht nur durch den Einsatz von Waffen gegen Menschen, sondern auch durch die Zerstörung von Ökosystemen, ohne die Menschen zugrunde gehen. Diese Studie, die ich am Anfang erwähnt habe, ich nenne sie jetzt einfach mal Boston-Studie, zieht folgendes Fazit. Aus den bisherigen Studien und Untersuchungen kann man schlussfolgern, dass das Militär neben der industriellen Landwirtschaft und den fossilen Konzernen weltweit der wahrscheinlich bedeutendste institutionelle Umweltverschmutzer ist. Es ist nur logisch anzunehmen, dass die desaströse Umweltbilanz des US-Militärs auch natürlich auf alle anderen Militärmaschinerien des Planeten überschrieben werden kann, nur eben nie in diesem gigantischen Ausmaß wegen der weitaus geringeren Rüstungshaushalte anderer Länder. Im Ganzen gesehen, weiter aus der Studie, im Ganzen gesehen repräsentieren die Treibhausgasemissionen die Ressourcenplünderungen imperialer Kriege und die damit einhergehende Umweltvernichtung durch die militärische Zerstörungsmaschinerie solch ein katastrophales Bild, dass eine Lösung der kommenden apokalyptischen Klimakatastrophe ohne Abrüstung und eine Politik des Friedens schlicht unvorstellbar ist.
Sie hören das Friedensforum in Lora International, heute zum Thema bedrohlicher Wandel, warum sich die Klimakrise immer mehr verschärft. Zu Anfang dieser Sendung war schon einmal kurz davon die Rede, der Klimawandel wird auch zu neuen Kriegen führen. Das sagen Experten wie etwa die vom Weltklimarat IPCC. In einem Report des IPCC wird festgestellt, dass der Klimawandel Hungersnöte, massenhafte Flucht und gewaltsam ausgetragene Konflikte hervorrufen wird. Solche Konflikte sind zu erwarten, weil wegen der Klimaveränderungen in bestimmten Regionen die Wasserreserven schrumpfen werden und fruchtbares Land weniger wird. Es ist dann zu befürchten, dass Streit aufkommt um die verbleibenden Ressourcen, dass ein Kampf um Wasser und Boden ausgetragen wird. Auch Philipp Bedal vom Umweltinstitut in München weist darauf hin, wenn der Klimawandel weitergeht, wird es unter anderem weniger verwendbares Wasser auf der Erde geben.
Die zunehmenden Extremwetterereignisse, gerade wie Hochwasser und Hitzewellen, stellen natürlich die Wasserversorgung vor extreme Herausforderungen. Und das ist das, was wir jetzt schon beobachten und auch das, was prognostiziert wird. Also auch dazu vielleicht ein paar Zahlen. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit sieht gerade in Asien ungefähr bei ein Drittel der Gletscher die Wasserversorgung in der Zukunft als nicht mehr gewährleistet. Und da hängen Millionen Menschen dran, die damit ihre Felder bewirtschaften und eben auch damit ihre Lebensgrundlage und auch Versorgung und Ernährung gewährleisten. Das ein Beispiel, aber auch andere Beispiele. Bis 2050 werden, so eine Prognose, etwa 2/3 der Weltbevölkerung von den Auswirkungen von Wasserarmut betroffen sein. Und 90% der Menschen, die mit dem Klimawandel von dem betroffen sind, müssen mit Naturkatastrophen umgehen, die eben aufgrund von Wasserrisiken entstehen. Das heißt Überschwemmungen oder eben Dürren. Das sind die Probleme, auf die wir zusteuern. Und das ist im Endeffekt nicht bloß eine globale Geschichte, die uns in Deutschland nicht betrifft, sondern auch in Deutschland wird sich das Wasserrisiko zunehmend verstärken. Das ist auch das, was wir in den letzten Jahren ja beobachten.
Also dass es Regionen gibt, die unter Wassermangel leiden werden.
Genau, also in den letzten Jahren, Dürresommer, Hitzesommer ist ja, denke ich, für alle ein Begriff. War das auch in Niedersachsen zum Beispiel schon spürbar, dass Bauern dort einzelne Felder nicht mehr bewässern konnten, weil die Behörden aufgrund des knappen Grundwasserspiegels die Bewässerung verboten haben. Das heißt, nach 2 Dürresommern haben wir diese Situation in Deutschland, dass sich diese Dürresommer, Hitzesommer weiterhin häufen werden und immer häufiger und auch immer stärker auftreten. Das heißt, diese Maximalwerte von 42 Grad oder 40 Grad, die wir erreicht haben, das wird keine Seltenheit mehr sein, sondern das, was prognostiziert wird, ist für 2050, dass wir da Hitzerekorde haben, die dann bei 45 Grad liegen, wenn wir jetzt nicht vorbeugen.
Stichwort verschärfte Klimakrise. Bei den Demonstrationen für den Klimaschutz heißt die zentrale Forderung immer Climate Justice. Es muss Klimagerechtigkeit hergestellt werden. Was könnte es bedeuten, Klimagerechtigkeit herzustellen?
Ja, der Begriff Klimagerechtigkeit weist jetzt erstmal darauf hin, dass die Verantwortung für den Klimawandel und aber auch die Verantwortung für den Klimaschutz gesellschaftlich nicht gleich verteilt ist. Also nicht in Deutschland, aber auch nicht global. Das heißt, der Klimawandel hat immer eine soziale Dimension und betrifft damit auch Gerechtigkeitsfragen. Einerseits unterscheidet sich eben die Verantwortung und die Betroffenheit in den Bevölkerungsgruppen relevant. Und es sind vor allem auch die Menschen, die besonders vom Klimawandel betroffen sind, die ihn am wenigsten zu verantworten haben. Und das sind oft Menschen im globalen Süden oder in der Gesellschaft marginalisierte Gruppen, Frauen oft, die mehr unter dem Klimawandel zu leiden haben, unter den Folgen, obwohl sie oft sehr wenig dazu beigetragen haben, ihn zu verursachen.
Um daran nochmal anzuschließen, bei den Klimaveränderungen sind die Risiken sehr ungleich verteilt. Diejenigen, die am wenigsten zur Erderwärmung beitragen, haben am meisten darunter zu leiden. Das sind die Länder des globalen Südens. Können Sie da ein oder zwei Beispiele nennen, wie sich die Klimaveränderungen im Süden auswirken würden? Sie haben jetzt eben schon mal einiges genannt, aber vielleicht gibt es auch noch andere Auswirkungen.
Also im globalen Süden sind die Klimafolgen besonders deutlich zu spüren. Ein großes Problem, das wir mit der verschärften Klimakrise beobachten, ist eine Verlagerung von den Klimazonen, damit auch eine Verlagerung von Ökosystemen und Produktivität. Ein Beispiel ist die Verlagerung der Fischgründe vom Äquator Richtung Pole. Und das hat natürlich eine Auswirkung auch auf den globalen Süden und auf die Wirtschaftsräume dort. Also Fischerei in Afrika oder Fischerei in Lateinamerika wird in der Form, wie wir sie bisher haben, nicht mehr möglich sein. Das wird sich verlagern. Und diese wirtschaftlichen Auswirkungen muss man sich dann auch vergegenwärtigen. Ein anderes Beispiel für Veränderungen, die den Süden betreffen, ist natürlich auch eine Verschärfung im Mittelmeerraum. Gerade der Mittelmeerraum ist ein Raum, der geografisch gesehen sehr stark von der globalen Erwärmung betroffen sein wird. Das heißt, Hitze- und Dürreperioden werden dort in Zukunft in keiner Weise mehr eine Seltenheit sein. Und Spanien beispielsweise ist ja irgendwie eines der Herzzentren für die Gemüse- und Obstproduktion Europas. Da stellt sich die Frage, wie wird das in Zukunft möglich sein?
Wird es überhaupt noch möglich sein?
Überhaupt möglich sein. Und die Liste ist lang. Ein anderes Beispiel wäre die Entwicklung in Megacities, wie beispielsweise in Mumbai, wo wir aufgrund des Klimawandels am Ende auch in der Gesellschaft unterschiedliche Bewegungen haben. Es gibt die reichen Menschen, die sich dann Klimaanlagen leisten können, die dann aber gleichzeitig die Städte anheizen, die Megacities zu Glutöfen werden lässt. Und darunter leiden natürlich die ärmsten Menschen, die keine Klimaanlagen haben, die dann auch noch mit der Abwärme der Klimaanlagen zu handeln haben.
Sie hören LoRa International. Die Klimaschutzbewegung ist inzwischen eine globale Bewegung, auch wenn es in unserer Wahrnehmung manchmal so aussieht, als konzentriere sie sich auf die Länder des Nordens. An vielen Orten auf der Erde wird heute für Klimagerechtigkeit gestritten, auch in den Ländern des globalen Südens. Dort leben die, die von der Klimakrise am stärksten betroffen sind. Sie erleben die Auswirkungen des Klimawandels heute schon. Hitze, Dürre, Überschwemmungen und kollabierende Ökosysteme. Viele der Betroffenen wollen sich nicht einfach in ihr Schicksal ergeben, sondern sie organisieren Protest und Widerstand. In vielen Ländern des Südens haben sich inzwischen Umwelt- und Klimaschutzbewegungen formiert. Sie kämpfen nicht nur gegen die Zerstörung ihrer Umwelt, sie stellen oft auch ganz grundsätzliche Fragen. Etwa, wie können wir Souveränität erreichen, wenn es um die Verwendung der Ressourcen in unseren Ländern geht? Wie können wir das Zusammenleben auf unserem Planeten so organisieren, dass ein gutes Leben für alle möglich wird? Das Münchner Umweltinstitut hat eine Karte herausgegeben, auf der verzeichnet ist, wo überall in der Welt sich Bewegungen für Umweltschutz und Klimagerechtigkeit einsetzen. Philipp Bedal vom Umweltinstitut erläutert.
Ja, diese Klimagerechtigkeitsbewegung, und so nennt sie sich ja häufig selber, ist wirklich sehr, sehr umtriebig. Das, was wir auf der Karte erstmal verzeichnet haben, sind diese Proteste, die nicht nur Proteste gegen Kohlekraft umfassen, sondern auch gegen Fracking, vor allem in Nord- und Südamerika. Und beispielsweise Ölforderungen in Nigeria, die Abholzung des Amazonas und eben auch die Fridays for Future-Bewegung, die ja eine globale Bewegung ist, die in unterschiedlichen Ländern natürlich mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Situationen umgehen muss. Oder die Kleinbäuerinnenbewegung, die gerade für die Klimagerechtigkeitsperspektive eine sehr relevante Rolle spielt. Also wir müssen uns vergegenwärtigen, dass im Moment immer noch in den nicht industrialisierten Ländern etwa 80% der Lebensmittel von diesen Kleinbäuerinnen produziert wird. Und gerade diese Subsistenzwirtschaft hat auch eine klimaschützende Funktion.
Greifen wir vielleicht nochmal zwei Beispiele heraus. Stichwort Indonesien beispielsweise. Da gibt es das Problem mit sehr ausgedehnten Plantagen, die ja auch dann ihre Rückwirkung auf das Klimasystem haben. Was passiert dort oder was gibt es dort für Bewegungen gegen jetzt zum Beispiel diese Anlage von Plantagen?
Ja, in Indonesien, eines der Probleme, mit denen die Menschen dort umgehen müssen, ist der Anbau von Palmöl. Palmöl in Monokulturen, Ölpalmplantagen. Und diese Plantagen bringen Probleme für die Leute vor Ort mit. Also man muss sich ja vorstellen, Palmöl wird angebaut in Regionen, wo oft auch tropische Wälder herrschten. Das wird erstmal gerodet, dann wird eine Palmölplantage aufgezogen. Das heißt, ökologisch gesehen ist natürlich die Rodung ein Problem. Damit geht Artenvielfalt verloren und das Ökosystem Tropenwald ist natürlich futsch. Und alles das für nicht nur Lebensmittelproduktion, sondern oft ja auch die Produktion von Agrotreibstoff. Im Endeffekt werden da Regenwälder für den Benzintank geopfert. Es gibt erfreulicherweise eben auch dort Organisierungsprozesse. Ein Beispiel ist die Organisation Seruni, die dort vor allem mit so einem feministischen Ansatz versucht, indigene Frauen vor Ort zu organisieren und mit ihnen eben ja, Umweltgerechtigkeit und menschenrechtlich gute Situationen eben zu erkämpfen, damit dort die Lebenssituation vor Ort auch für sie verbessert.
Zweites Beispiel, es gibt eine Inselgruppe vor Australien, die Torres Strait Islands, da gibt es auch eine Umweltbewegung. Was macht die?
Ja, auf den Torres Strait Islands organisieren sich die Torres Strait Islanders, nämlich gegen den Verlust ihres Lebensraumes. Im Endeffekt sind diese Inseln sehr niedrig liegende Inseln, die, wo es jetzt schon abzeichnet, dass in diesem Jahrhundert die Menschen dort die Inseln verlassen müssen, einfach weil die Überschwemmungen immer massiver werden und die Dörfer vor Ort zerstören und damit eben auch die indigene Tradition und Kultur von den Menschen, die dort leben. Die Menschen dort, die Torres Strait Islander, organisieren sich eben vor Ort und adressieren vor allem auch die australische Regierung, die aus ihrer Sicht viel zu laxe, behäbige Klimapolitik betreibt. Und das machen sie mit einem bestimmten Mittel. Sie verklagen nämlich die Regierung in Australien. In dem Sinn, dass sie sagen, die australische Regierung muss hier ambitionierter vorgehen und eben den Lebensraum der Menschen schützen.
Was die Klimakrise angeht, so könnte man die Situation auch in ein Bild übersetzen. Alle sitzen in einem Boot und dieses Boot droht zu sinken. Aber die einen im Boot können sich irgendwie über Wasser halten, die anderen sind vom Ertrinken bedroht. Anders gesagt, es gibt Länder, die sich auf die Klimaveränderungen besser einstellen können, weil sie die nötigen Ressourcen besitzen. Während andere Länder diesen Veränderungen mehr oder minder hilflos ausgesetzt sind, und das sind die des globalen Südens. Darauf macht auch das Umweltinstitut München aufmerksam, und zwar in einem Text auf der vorhin schon einmal erwähnten Karte. In diesem Text wird darauf verwiesen, wie unterschiedlich die Klimarisiken zwischen dem Norden und dem Süden verteilt sind. Wörtlich heißt es: Wir befinden uns inmitten einer Gerechtigkeitskrise, verursacht durch einen fossilen und kolonialen Kapitalismus. Frage an Philipp Bedal vom Umweltinstitut: Was bedeutet das genau, fossiler und kolonialer Kapitalismus?
Da müssen wir uns erstmal vergegenwärtigen, dass die wirtschaftliche Entwicklung, die wir seit Mitte des 18. Jahrhunderts beobachten, industrielle Revolution ja oft genannt, so nicht stattgefunden hätte, wenn es die fossilen Energieträger Kohle, Öl und Gas nicht gegeben hätte. Weil die gerade die Energieträger sind, die eben sehr schnell immens Energie verfügbar machen. Und ich würde so weit gehen, eben zu sagen, die Herausbildung des kapitalistischen Wirtschaftsmodells, das ja auf der Ausbeutung von Natur und menschlicher Arbeitskraft beruht, wäre gar nicht denkbar, wenn es diese fossilen Treibstoffe, Energieträger nicht gäbe. Insofern kann man eigentlich auch sagen, dass das aktuelle Wirtschaftsmodell, in dem wir heute leben, nicht denkbar wäre, wenn es die fossilen Energieträger nicht gibt. Und was ja aktuell immer wieder diskutiert wird, ist ein sogenannter Green New Deal, der darauf setzt zu sagen, wir machen mit dem unbegrenzten Wirtschaftswachstum weiter, alles aber jetzt nur mit einem grünen Vorzeichen. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist das möglich? Ich denke, es ist eine relevante Frage, mit der sich die Gesellschaft auseinandersetzen muss. Was bedeutet das gute Leben?
Zum Verständnis, grüner Umbau würde bedeuten, dass man zwar bestimmten Umweltschutz einführt, bestimmte Maßnahmen ergreift, aber nichts grundlegend am System ändert.
Am Ende muss ein Green New Deal oder ein grüner Umbau immer dabei verharren, dass er ja immer noch mit einem Wirtschaftswachstum plant. Und dieses Wirtschaftswachstum muss ja irgendwo drauf beruhen, entweder auf der Ausbeutung von Ressourcen, sprich Natur, oder auf der Ausbeutung von menschlicher Arbeitskraft. Und auch ein grün organisiertes Wirtschaftsmodell muss am Ende aber eben ja die physikalischen Grenzen, ein begrenzter Planet mit begrenzten Ressourcen berücksichtigen. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob das nicht am Ende dann doch alles irgendwie ein Trugschluss ist und wirklich gelingen kann. Ich möchte damit nicht gegen den Green New Deal sprechen, weil ich denke, das ist das, was wir realpolitisch erreichen können und auch erreichen müssen. Aber es stellt sich grundsätzlich die Frage, ob wir, wenn wir das mit dem Klimaschutz ernst meinen, nicht viel mehr bräuchten und in diese Postwachstumsgesellschaft über das Wachstum hinaus denken müssen, realisieren müssen, und damit eben auch die Frage stellen müssen, was ist eigentlich das gute Leben, das wir führen wollen? Vielleicht ist das ja gar nicht das, was auf dem, ich sage jetzt mal, kapitalistischen, unbegrenzten Wachstum beruht, sondern eine andere Art von Wachstum ist.
Und wenn wir dieses gute Leben erreichen wollen, müssen wir möglicherweise einen Systemwechsel herbeiführen, was das Wirtschaften angeht. Verstehe ich Sie da richtig?
Ich denke, wir müssen darüber nachdenken, wie wir uns organisieren wollen und was wir auch nicht haben wollen. Ich denke, man muss ja auch sozusagen sehen, dass die aktuelle Wirtschaftsweise für viele, viele Menschen schon jetzt desaströs ist und die verschärfte Klimakrise, zu der dieses Wirtschaftswachstum führt, natürlich auch noch für viel, viel mehr Menschen, Millionen Menschen, desaströs sein wird.
Eins hat die Klimaschutzbewegung zwar inzwischen erreicht, der Klimaschutz ist ein Thema, und von den politisch Verantwortlichen kann eigentlich niemand mehr sagen, er hätte nicht gewusst, wie bedrohlich der Klimawandel ist, aber die Verantwortlichen ziehen bisher nicht die notwendigen Konsequenzen, sie sorgen nicht für wirklich wirksamen Klimaschutz. Sehen Sie denn die Chance, dass sich daran noch etwas ändern lässt? Braucht es noch mehr öffentlichen Druck für wirksamen Klimaschutz?
Also es braucht sicherlich weiterhin Druck für den Klimaschutz. Die große Frage, die natürlich auch nach den immensen Protesten der Fridays for Future-Bewegung im Raum steht, ist, was macht eigentlich eine Klimabewegung, wenn sie mit 1,4 Millionen Menschen wie letztes Jahr im Herbst, am 20.09. auf die Straße geht und die Politik reagiert in keiner Weise, sondern legt weiterhin sehr, sehr schwache Klimapakete, Klimaschutzmaßnahmen auf den Tisch. Dennoch würde ich sagen, was bleibt uns anders übrig? Das Einzige, was wir als Zivilgesellschaft machen können, ist einerseits den Druck von der Straße aufrechterhalten, darauf hoffen, dass Politik tatsächlich irgendwann die Maßnahmen ergreift. Andererseits haben wir natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, die Klimawende von unten voranzutreiben. Das bedeutet zum Beispiel mit Mitteln der direkten Demokratie, sei es jetzt Bürgerentscheide, Volksinitiativen oder Anwohneranträgen, auf lokaler Ebene wirklich Maßnahmen in den Weg zu leiten, beispielsweise Radverkehr ausbauen, die Solaranlagen auf die Dächer, all das sozusagen voranzubringen, was die Politik verschleppt. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Sache, die zunehmend ja auch in die Öffentlichkeit gerät, ist der zivile Ungehorsam für den Klimaschutz. Es gibt Bündnisse wie Ende Gelände, die Tagebaue besetzen. Es gibt Extinction Rebellion, die versuchen durch Interventionen in den öffentlichen Raum, wie Straßenblockaden, auf die Dringlichkeit von radikaler Klimapolitik hinzuweisen. Und dieser zivile Ungehorsam steht natürlich auch in der historischen Tradition, wenn wir uns anschauen, Bürgerrechtsbewegung in den USA oder die feministische Bewegung, die mit diesen Mitteln zivilen Ungehorsams ja auch wichtige Themen auf die Agenda gebracht hat und damit aber auch Fortschritt erkämpft hat. Und gerade im letzten Jahr gab es tatsächlich auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den USA in dem sehr renommierten Fachjournal Nature einen Aufruf, dass gerade jetzt die Wissenschaft doch zu den Mitteln des zivilen Ungehorsams greifen sollte, angesichts dessen, was sie seit Jahrzehnten vorlegt, nämlich dass die Klimakrise immer näher rückt und wir jetzt endlich handeln müssen. Das heißt, es gibt eine politische Debatte, auch gerade zu diesem Feld ungehorsamer Politik.
Beim Thema Klimaschutz, da gibt es sicherlich zwei Schienen, sage ich jetzt mal. Die eine ist die politische, über die haben wir schon ausführlich jetzt gesprochen. Die andere ist die persönliche sozusagen. Ich muss mein oder soll mein Verhalten auch umstellen in der Weise, dass es etwas klimafreundlicher, verträglicher ist. Was könnte man dazu sagen?
Ich denke, es liegt auf der Hand, dass die Veränderung des individuellen Verhaltens, des Lebensstils natürlich eine zentrale ist. Aus meiner Sicht geht es da in erster Linie um eine Aufrichtigkeit und Konsequenz aus meiner Analyse. Ich sehe, dass bestimmte Dinge schädlich sind, deswegen verzichte ich darauf.
Fliegen zum Beispiel.
Zum Beispiel Fliegen oder ich reduziere meinen Fleischkonsum oder stelle ihn gar ganz ein oder schaffe mir keinen SUV an oder fahre nur noch Rad. Das sind natürlich grundsätzliche Entscheidungen. Ich denke, die haben eine Rolle, einen Stellenwert, gerade eben, weil ich dann in gewisser Weise auch aufrichtig mir gegenüber selbst bin. Andererseits, denke ich, dürfen wir aber auch nicht außer Acht lassen, dass dieses individuelle Verhalten am Ende natürlich nicht möglich ist, wenn die politischen Rahmenbedingungen so gesetzt sind, dass sie uns das gar nicht ermöglichen, weil die Flüge viel günstiger sind. Insofern hat die Veränderung der politischen Rahmenbedingungen aus meiner Sicht immer die Priorität und darauf müssen wir unsere Kräfte konzentrieren, gerade als Einzelpersonen, aber eben auch als Klimabewegung. Trotzdem müssen wir natürlich beide Ebenen sehen.
Soweit Dr. Philipp Bedal, Referent beim Umweltinstitut in München, zu unserem Thema bedrohlicher Wandel, warum die Klimakrise sich immer mehr verschärft. Verantwortlich für die Sendung und am Mikrofon Harald Will.